Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Damon Hatter hat gerade bei Instagram ein Bild gepostet, wo er beim Golfspielen unterwegs war und hat seinen Ball ganz stolz in die Kamera gehalten und das Gesicht von Luke Humphreys ist drauf abgebildet. Und dazu hat er geschrieben, dass er sich mal so ein bisschen austoben muss auf dem Golfplatz, gerade nach dem ja doch recht knappen bzw. deprimierenden Aus beim World Masters gegen Humphreys. Und darüber werden wir sprechen und über viele andere spannende Dinge, denn ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe einen tollen Gast bei mir, und zwar heute den René Steinauer. Hallo René.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, haben unter anderem auch mal Fußball zusammengespielt, also über den sportlichen Werdegang schon öfter ja, miteinander zu tun gehabt. Und vielleicht für die Leute erstmal zum Einstieg, kannst du selber kurz ein paar Worte sagen, wie du überhaupt vom damals Fußball dann zum Dart gekommen bist und wie so deine aktuelle Form beziehungsweise dein aktueller Stand beim Dart so ist? Gerade du spielst ja auch im Verein. Vielleicht kannst du auch dazu ein paar Worte sagen, wie das da bei euch so aussieht mit der Liga.
Ja, kann ich gern machen. Unsere Wege haben ja frühzeitig zusammengeführt, dass wir zusammen Fußballclub zusammengespielt haben. Man hat sich dann natürlich auseinandergelebt, aber ich finde faszinierend, dass sich der Dartsport, dass durch den Dartsport, dass wir da wieder zusammengefunden haben, mal wieder ein Austausch kam. Und ja, wie ich zum Dartsport kam, ist, ich habe zu Hause ab und zu mal gespielt. Sag ich jetzt mal 3, 4 Mal alle 2 Wochen so für eine Stunde rumgedümpelt, bis dann ein Kumpel gesagt hat, ey, probier dich doch mal aus, fahr doch mal zum Dart-Turnier, da kannst du doch bestimmt neue Erfahrungen sammeln und so weiter. Dann war ich bei meinem allerersten Dart-Turnier, bin da mit gar keiner Erwartung rangegangen, hab gedacht, ja, schmeißt mal ein paar Pfeile und guckst, was dabei rumkommt. Am Ende bin ich sehr dankbar für den Ratschlag. Ich habe das Turnier gewonnen, wurde eingeladen, im Verein mitzuspielen oder zum Training zu kommen, mal reinzuschnuppern. Und so hat alles angefangen. Also ich bin einfach ohne Gedanken zu einem Turnier gefahren, habe das überraschenderweise gewonnen und bin dadurch aktiv zum Dartsport gekommen und werfe seitdem Pfeile ohne Ende. Also klar, mit ein paar Ausnahmen, wenn man mal krank ist, im Urlaub ist, dass man da Pausen nimmt, ansonsten regelmäßig alle 2 Tage mal 3, 4 Stunden. Und bin zufrieden, dass ich jetzt auch den Dartverein in Wittstock beitreten durfte. Wir letztes Jahr in die zweite Liga von der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen durften. Und dort momentan auf einem souveränen dritten Platz liegen. Und ja,
Ja,
habe mich jetzt, ja, erzähl.
würde ich sagen, so aus unserer Region einer der Namen, den viele mittlerweile auf dem Schirm haben, auch von den Leistungen, die du so auf den Turnieren gezeigt hast. Also, ich weiß jetzt nicht, kannst du gleich selber noch mal ein bisschen was zu sagen, wie so der aktuelle Durchschnitt bei dir aussieht. Aber von dem, was ich so kenne von dir und gesehen habe, ist es schon so, dass da auch viele Spiele über 70 dabei sind und dementsprechend also auch sehr hohe Höhen dabei sind. Du da schon einen Namen gemacht hast. Finde ich sehr spannend mit dem, dass du einfach zum Turnier gefahren bist. Ich glaube, das ist bei ganz vielen, so kenne ich es auch von mir selbst damals, so ein Knackpunkt, dass man so Angst hat, kann man schon mithalten oder geht man da unter, wird man belächelt. Und ich habe es immer so erlebt, dass die Dart-Szene ja generell sehr menschlich und harmonisch, sag ich mal, ist an den meisten Punkten. Und man eigentlich, egal wie man spielt, immer so mit offenen Armen aufgenommen wird und eher motiviert als irgendwie runtergezogen. Hattest du diese Erfahrung auch so in den letzten Jahren?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte extreme Angst, hatte damals auch nur an die 40 gespielt zu Hause und habe immer nur auf den Average geguckt, was eigentlich auch vollkommen Quatsch ist. Hatte totale Angst, zu einem Turnier zu fahren, um einfach deprimiert danach zu sein und zu sehen, ja, das reicht trotzdem nicht. Aber das ist gar nicht so. Du steigst mit deinen Herausforderungen, die du dir nimmst, steigst du auch deine eigene Form. Und Ja, ich muss sagen, dass es ein wichtiger Schritt war, der mir aber auch extrem Mut abverlangt hat, das überhaupt durchzuziehen. Und ja, damals noch an die 40, obere 50er Kante gespielt und jetzt mittlerweile spiele ich konstant über 65. Ich habe auch ein paar Spiele im 80er Bereich, da würde ich jetzt sagen, es pendelt sich im Schnitt alle Spiele zusammen bei einem 70er, Anfangs 70er Average pendelt sich das da so ein.
Ja,
Und
schon sehr solide, muss man sagen. Ich glaube, es ist auch für viele, bestimmt auch für den einen oder anderen, der zuhört, so eine Marke, wo er sagt, er würde ja gerne mal hinkommen. Für mich selber auch so. Also ich spiele so um die 60 aktuell Schnitt. Und wenn ich jetzt mal so ein 70er oder über 70er Spiel bei habe, dann ist es schon extrem so A-Game-mäßig. Deshalb, also ich glaube, die 70 im Schnitt zu spielen, ist schon was, wo du auf jeden Fall schon stolz sein kannst, dass du da bis dahin gekommen bist. Und vielleicht kannst du mal, ich weiß, dass du bei der Next Gen gerade warst, erstes Wochenende ist gerade hinter uns gebracht. Und für mich ist es eine sehr interessante Turnierserie, wo ich auch, habe ich in der ersten Folge hier vom Podcast auch erzählt, selber so sage, nächstes Jahr würde ich da vielleicht mich auch gern anmelden, wenn bis dahin das Niveau noch ein Stück hoch geht. Kannst du ja mal berichten, wie war dein Eindruck von vor Ort? Du hast, glaube ich, auch das erste Mal mitgespielt jetzt, ne?
ja, das war mein allererstes Mal und ich hatte erst überlegt, spielst du Q-School mit, spielst du Next Gen mit, spielst du beides mit. Finanziell war da aber nicht so viel möglich und ich habe mich überhaupt nicht getraut, erst mich irgendwo anzumelden, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist Geld zum Fenster rausschmeißen, weil da spielen ja auch viele über 80, 90. Aber dann habe ich mich doch für die Next Gen entschieden, weil ich möchte auch den nächsten Schritt gehen, mich gegen stärkere messen, gucken, wo ist mein Stand, auch deutschlandweit, Gegner auch aus Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, die sind ja alle bei der Next Gen vertreten. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem allerersten Wochenende, mit den ersten beiden Turnieren. Wir hatten Samstag früh bin ich losgefahren um 6:30 Uhr, um dann auch pünktlich zum Einwerfen da zu sein. Haben Double-In-Double-Out-Modus gespielt und hatte Gott sei Dank keine Probleme gehabt, in das Match reinzufinden. Ich habe eigentlich mit den ersten beiden Aufnahmen immer gleich ein Doppel getroffen, damit ich da gut vorneweg scoren konnte. Und das hat mich oder hat mir das alles ein bisschen vereinfacht, auch die Sicherheit zu haben. Ich war absolut nervös, weil es eine Riesenlocation ist mit 64 Boards plus nochmal 6 Practice Boards waren da, glaube ich. Neben dir haben dir warm gespielt Roby John Rodriguez, Daniel Klose, Franz Rötsch, Patrick Tringler, Dragutin Horvat. Die haben alle neben dir gespielt oder am eigenen Board warm geworfen. Das ist abnormal. Leute, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst oder vom Namen her, einfach mit dem gemeinsam an Bord zu stehen, ist unglaublich. Also die Atmosphäre war sehr, sehr ruhig. Also auch den Respekt gegenüber den anderen Spielern, die gerade spielen. Man durfte sich jetzt nicht so laut freuen und sagen, ja, yeah, ich habe ein Leck geholt, come on und so, sondern man war respektvoll den anderen gegenüber, weil kann ja sein, dass einer gerade Matchstarts in der Hand hat und einer schreit auf einmal völlig los und der verwirft die. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und deshalb finde ich es ganz cool, dass da jeder in einem vernünftigen Umgang miteinander ist. Und ja, kam gut durch die Gruppenphase, bin mit 3 Siegen, habe glaube ich Mitte 60 gespielt gehabt, was für Double in, Double out souverän ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, man muss vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer nochmal sagen, die Next Gen ja erst seit letztem Jahr eingeführt von der PDC direkt. Eine Turnierserie über die deutschsprachigen Länder hinweg, mit mehreren Wochenenden im Jahr, wo man sich registrieren kann und die Top-Leute am Ende sich qualifizieren für die Super League. Aber ich denke mal, der eine oder andere hat davon noch ja nichts gehört, weil der mal so ein bisschen undurchsichtig ist in der Dart-Szene alles. Und was so ein bisschen spannend ist oder was ich ganz cool finde vom Konzept bei der Next Gen, ist halt diese Gruppenphase, dass du auf jeden Fall 3 Spiele Spielpraxis bekommst, selbst wenn es nicht dein Tag ist, und du rausgehst. Hast du nicht wie bei vielen anderen PDC-Sachen dieses eine Spiel, wo du, wenn schlecht läufst, in 10 Minuten raus bist und dann war der Tag auch wieder gelaufen. Deshalb, ja, erzähl gern weiter, wie dann nach der Gruppenphase die Finalphase lief.
Ja, nach der, so, um nochmal zu ergänzen, Bei der Q-School ist es ja so, du spielst an jedem Tag quasi ein Turnier und das ist halt direkt K.O.-Phase und dafür 500 Pfund auszugeben, ist einfach Schwachsinn und deshalb bin ich sehr zufrieden, dass die Next-Gen-Modus hat, bei dem du garantiert auf deine Spiele kommst, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du dich auch gegen sehr, sehr starke Spieler messen kannst und ja, du auch deutschlandweit rumkommst. Ich meine, die Fahrten sind nicht besonders kurz für mich. Hildesheim, Kalka, Sindelfingen und in Österreich Rust. Das sind alles Strecken, da denkst du dir zweimal drüber nach, dorthin zu fahren, weil da auch noch Kosten kommen für Unterkunft, für Sprit, vielleicht auch ein Flug, wenn es zu weit ist. Ja, bin zufrieden, dass ich den Schritt gehe, aber habe halt auch extreme Kosten diesbezüglich. Und um jetzt zum Turnier zurückzukommen, war nach der Gruppenphase alles super. Dann hatte ich mein erstes K.O.-Spiel und habe mir nur gedacht, boah, bitte sei jetzt nicht nervös, aus einem Sieg und dann bist du eigentlich quasi schon im Preisgeld. So, hab mir im Unterkopf schon ein bisschen Druck gemacht, aber fand wieder gut ins Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit der Double-In-Quote. Hab gut gescored, hatte auch Glück gehabt, dass der andere ein bisschen Nerven gelassen hat beim Auschecken. Und konnte dann souverän mit 3-1 die Top 64 erreichen, wo ich dann gegen Fabian Herz gespielt habe. Und konnte auch dort meine Nervosität am Anfang sein lassen. Bin auch sehr gut reingekommen, habe 2-0 gefühlt. Und dann kenne ich das von mir, dass ich da quasi schon darüber nachdenke, was passiert als nächstes, wem kriege ich in der nächsten Runde. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei, führe 2-0. Und bricht dann so ein bisschen ein, hatte 9 Darts zum 3-0, werfe alles vorbei. Und ja, schneller als du gucken kannst, liegst du dann 2-3 hinten und musst dann doch bangen. Hat da super gemacht, der Gegner, genau die Momente ausgenutzt, an denen ich nicht konzentriert war. Da musste ich nochmal ja, mich ein bisschen anstrengen, kam zum 3-3 ran. Und dann wurde ich vom Modus bestraft. Das, was vorher super geklappt hat, hat dann im Decider nicht mehr so geklappt. Hab mit der ersten Aufnahme keinen Doppel getroffen. Er mit dem ersten gleich reingekommen, hat gut gescored. Und dann habe ich die nächste Aufnahme wieder nichts getroffen. Und dann habe ich schon im Hinterkopf so gedacht, oh shit, das wird jetzt nochmal schwer. Ja, und das hat er dann sicher und locker zu Ende gespielt, hat dann 4-3 gewonnen und ich bin dann mit einem sehr zufriedenen Top 64 Resultat ausgeschieden, konnte dementsprechend noch 280er verbuchen und 104er Finish. Das sind auch nochmal kleine lobenswerte
Ja,
ja,
stark.
Highlights.
Vor allem bei der Next Gen, glaube ich, auch mit Preisgeld honoriert, ne?
Genau, pro
Okay.
100. 80, 177, 174, 171 kriegst du 1 Euro. High Finishes bis 130, von 101 bis 130 gibt 1 Euro, 2 Euro gibt es ab 131 bis 160 und 4 Euro dann 161 aufwärts.
Das ist schon
Und
ganz
für
cool
Short,
gemacht, finde ich, so muss ich
ja,
sagen,
für
auch für die Zuschauer.
Shortlegs. Shortlegs gibt es ja auch nochmal ein bisschen Geld ab 12 Data runter. Und ja, ist super gemacht, da legen die wirklich jeden Wert auf jeden einzelnen Pfeil, dass du dich wirklich, auch wenn du mal 2-0 hinten liegst und so, kannst dich trotzdem konzentrieren, anstrengen, wenn du noch bei 400 Punkten bist und der andere bei 100, dass du nochmal einen Euro mitnimmst mit einer 180. Ja, kein Problem. Und so ist halt die Relevanz auf jeden Dart mit drinne, auch wenn es teilweise aussichtslos aussieht, noch ein Leg zu holen oder das Match zu drehen.
Du hast jetzt gerade auch schon in dem Match sozusagen diese Kopflastigkeit vom Dart mit angesprochen, wie viel einfach sich in der Psyche abspielt. So also, was ich selber immer wieder erlebe. Auch beim Turnier, wo wir uns neulich getroffen haben, hier oben im Norden, war es ja auch so, dass das für mich sehr gut lief, diesmal dieses Turnier. Und ich habe direkt die Woche danach im Training gemerkt, dass ich fünf mehr gespielt habe im Average immer als die Wochen davor. Also einfach nur, weil du im Kopf hast, es lief gerade gut und du hast dieses Selbstvertrauen dann, wenn du ans Board gehst. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps oder Erfahrungen selber gemacht, die du den Zuhörern mitgeben kannst? Weil geht ja vor allem in dem Podcast mit darum, dass jeder irgendwie was mitnehmen kann für sein Training, für sein Spiel. Und gerade diese Momente, die im Kopf stattfinden, die sind ja immens wichtig in unserem Sport. Gibt es da was, was du den Leuten irgendwie mitgeben kannst? Sachen, die du dir selber auch beigebracht hast, die dir helfen?
Ja, kann ich gern machen. Aber vorher die Gegenfrage, was ging denn in deinem Kopf ab beim Turnier? Ich meine, du warst ja selber überrascht davon, wie gut du gespielt hast. Hast du dir irgendwelche Gedanken gemacht, als du dann im Viertelfinale standest zum Beispiel?
Nee, Gedanken eigentlich nicht. Also, man muss vielleicht dazu sagen, wir waren 164er Teilnehmerfeld, glaube ich. Also, ein wirklich recht großes Turnier für die Verhältnisse hier bei uns. Und ich bin im Halbfinale rausgegangen. Für mich war es so, dass ich so mir das Ziel gesetzt hatte, das erste K.O.-Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. Und danach, ich wusste ja, welches Teilnehmerfeld da ist, war es für mich so, ja, dann ist alles Bonus, was passiert. Und von daher hatte ich dann so eine gewisse Leichtigkeit, habe aber in dem quasi zweiten K.O.-Spiel einen Gegner bekommen, der eigentlich ein besseres Niveau spielt als ich im Schnitt. Und konnte gegen den aber knapp 70 spielen und auch sehr solide mit 180 und High Finish durchgehen durch die Partie. Und bin dann tatsächlich in so einen Flow gekommen, einfach in dieses, dass ich es einfach nur noch habe laufen lassen, ohne groß drüber nachzudenken. Habe zum Beispiel im Viertelfinale 14, 18 und 17 Darts hintereinander gespielt in drei Legs. Was für mich wirklich selten vorkommt, also drei Shortlegs hintereinander, habe ich vielleicht eine Handvoll Male geschafft bisher.
War jetzt auch mal
Ja.
ein geiles Gefühl, oder?
Ist geil, weil es ja auch so ein bisschen Profiniveau ist dann mal für drei Legs, die man spielt. Und ich habe es aber zum Beispiel im Spiel nicht gemerkt. Also ich habe es erst in der Statistik danach gesehen, dass es Shortlegs waren. So doll war ich selber im Tunnel. Also ich habe es ja nicht mehr, habe ja nicht mehr auf Average oder irgendwas geguckt, sondern habe nur noch Pfeil für Pfeil gespielt und die Sache auch nur noch auf mein Spiel mich konzentriert. Ich wusste auch ja nicht mehr, wo der Gegner steht. Das war natürlich eine tolle Sache. Im Halbfinale gab es dann eine kleine Einschulung gegen den Turniergewinner. Da gab es ein 7 zu 0 für ihn mit einem knapp 80 Average. Da habe ich gar kein Licht gesehen mehr. Aber es war so schon eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, der Haupterfolgsaspekt, wenn ich selber jetzt reflektiere, ist dieses in den Flow kommen, nicht mehr groß nachdenken, sondern einfach nur noch werfen und Spaß haben.
Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Man sollte sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Oh, jetzt brauche ich nur noch ein Dart zum Match, weil erst dann fängt die Hand an, erst recht zu zittern. So, das ist die falsche Herangehensweise. Einfach Dart spielen, Spaß haben, gucken, was bei rumkommt. Und im Spiel, wenn du so im Tunnel bist, wie du schon gesagt hast, da wird dir nicht bewusst, oh, ich bin gerade auf dem 15 Dart da, ich spiele gerade 100 im Schnitt oder ich habe gerade hier zweimal 18 Data gespielt, das ist dann nicht drinne. Du guckst einfach nur auf dich, du möchtest das Spiel gewinnen und wie du schon sagst, dann siehst du im Nachhinein die Statistiken und denkst dir, wow, was habe ich hier gerade geleistet?
Ist es denn für dich einfach, oft so in diesen Modus zu kommen, dass du einfach laufen lässt? Oder hast du da auch irgendwelche, sag mal, Mechanismen für dich selber, dass du so in diesen Fokus reinkommst?
Ich habe in der Gruppenphase, wenn Turniere mit Gruppenphase ist, habe ich gar keine Probleme. Da spiele ich eigentlich ganz locker und souverän, weil ich weiß, du kannst dir einen Fehler erlauben und schaffst es trotzdem weiterzukommen. So, das ist im Kopf und deshalb ist es in der Gruppenphase noch sehr locker. Sobald das erste K.O.-Spiel anfängt, spielt der Kopf natürlich auch mit. Da denkst du dir, oh, wenn ich jetzt ein schlechtes Spiel dabei habe, dann bin ich raus. War alles umsonst quasi. Preisgeld, Startgebühr ist weg. Und du fährst mit leeren Händen nach Hause. Genau das ist der falsche Ansatz. Da darfst du gar nicht erst dran denken. So, du nimmst immer was mit. Du nimmst Erfahrungen mit. Du hast gegen andere Spieler gespielt. Hast dazugelernt. Und ja, ich habe jetzt so ein kleines Ritual. Bevor ich ans Board gehe, gehe ich einmal kurz meinen Wurf durch, damit ich auch an alles denke. Klar, schaffst du es nicht immer, den Pfeil gleich zu greifen, sollst du auch gar nicht. Aber mein Abwurfpunkt, den möchte ich immer festtreffen. Ich habe einen bestimmten Abwurfpunkt. Ich ziehe den vielleicht so weit zurück, bis er so am rechten Auge noch so leicht zu sehen ist und dann ziehe ich nach vorne durch. Das klappt ganz gut und treffe ich auch konstant im 20er-Bereich und habe wenig Ausreicher in 5 und 1. Ansonsten, wie ich vorher ans Board gehe, da habe ich eigentlich kein besonderes Ritual. Ich atme einmal tief ein und ein bisschen länger aus, um den Puls ein bisschen runterzufahren. Manchmal in schwierigen Situationen pushe ich mich nochmal leise mit einem Come On oder jetzt mindestens ein bis zwei Triple, denke ich mir dann nur so. Und das ist besser, als wenn du dir denkst, oh, jetzt bloß nicht in die Eins oder in die Fünf, weil ich habe das Gefühl, sobald du sagst, bloß nicht in die Eins, fliegt der Pfeil sauber in die Eins rein und ja, das Gehirn macht da nicht so mit und kann dieses Nein nicht unterscheiden. Deshalb denke ich mir meistens so, jetzt eine 140 oder jetzt eine 100 und dann bist du viel konzentrierter, als wenn du jetzt sagst, oh, bloß nicht in die Eins.
Das ist, glaube ich, ein guter Aspekt, so dieses positive Denken da auch zu praktizieren, dass man den Fokus auf die richtigen Dinge legt und auch gerade dieses, was du sagst, so diese Ausreißer links und rechts zu minimieren, ist, glaube ich, für viele ein Hauptpunkt, woran sie arbeiten können. War auch für mich lange so oder ist auch heute noch so. Also die Triple-Quote ist bei mir zum Beispiel eigentlich deutlich stärker als mein Basisspiel, sage ich mal. Also ich habe Hauptproblem damit, dass bei mir die Einsen und Fünfen noch ordentlich rinprasseln an den
Ja.
falschen Stellen. Und werf zum Beispiel eigentlich die 180er-Quote und so fast wie Spieler, die deutlich besser spielen als ich im Gesamtniveau, aber habe halt zu viel Ausreißer links, rechts drin. Also ich glaube, das sind gute Aspekte, die man da mitnehmen kann. Was mich mal interessieren würde, ich glaube, beim Turnier hier oben in Greifswald, als wir uns dieses Jahr irgendwann mal gesehen haben, hast du dich auch warm gespielt mit Kopfhörern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Ja, ist richtig, ist richtig.
Ist das so ein Ding für dich? Also vor allem, mich würde interessieren, was du dann da hörst, welche Musik. Also, weil ich selber zum Beispiel überhaupt nicht mit Kopfhörern bisher gespielt habe, würde mich mal interessieren, ob dich das irgendwie in den Fokus bringt oder welche Gründe das hat.
Das ist unterschiedlich. Ich habe dort mit Kopfhörer gespielt. Ich spiele aber mich auch sehr oft ohne Kopfhörer warm. Kommt drauf an, ob im Hintergrund Musik läuft oder nicht. In der Regel bringt es mich ein bisschen runter, so. Ich höre dann nicht so Hard Rock oder sonst was, sondern einfach ganz normale Popmusik, sage ich jetzt mal. Und es fällt mir leichter, im Rhythmus zu werfen, so einfach den Rhythmus drin zu haben beim Abwurf. Und deshalb habe ich da mal Musik lieber im Hintergrund. Wenn die Location direkt Musik vor Ort hat, dann brauche ich keine Kopfhörer, aber zur Sicherheit nehme ich immer welche mit. Und ja, da hast du dann wirklich die Konzentration, kannst du im Rhythmus werfen. Und ja, das tut meinem Wurfstil ganz gut, muss ich sagen.
Weil ich habe manchmal so bei Turnieren, wenn es sehr laut ist in der Umgebung, das Problem, dass ich nicht mehr richtig höre, wenn der Pfeil aufkommt beim Werfen. Also dieses
Ja, okay.
klassische Geräusch, was ich ja sehr laut habe in meinem Raum jetzt hier. Und das ist manchmal so was, was mich so ein bisschen rausbringt. Deshalb habe ich schon überlegt, jetzt öfter mal mit sehr laut Musik auf Kopfhörern zu spielen, probemäßig einfach im Training, um sich auch anzutrainieren, sozusagen zu spielen, wenn man diesen Soundeffekt nicht mehr hat, wenn der Dart aufkommt. Weil das hatte ich schon öfter, dass das wirklich für mich ein Problem war, dass sich das komisch angefühlt hat dann, wenn die Pfeile ankommen.
Siehst du, darauf habe ich noch gar nicht geachtet, auf das Geräusch, wenn der Pfeil quasi im Board reinsteckt.
Nee, so ein Aspekt kennt vielleicht der ein oder andere auch, dass das manchmal so ein Ding ist dann bei Turnieren. Was ich gesehen habe bei euch auf der Vereinsseite, ihr habt ja auch Instagram, wird ja recht regelmäßig befüttert und so weiter. Da war, glaube ich, so eine Übersicht, wo stand dein bestes Leck bisher 10 Data. Ist das richtig?
Das ist richtig, das habe ich schon zweimal geschafft.
Aha.
Einmal war es beim Warmwerfen bei einem Turnier. Das war in Tangermünde, war das, glaube ich. Da haben Kumpel und ich uns warm geworfen. Ich habe eine 180 geworfen, noch eine 180 und habe nur Spaß gesagt, so jetzt fällt der Neuner und trifft dann Triple 20, Triple 19. Und einer war dann wirklich am Draht von der Doppel 12 und er hat mir nur in die Augen geschaut und gesagt, oh, ich wäre beinahe nach Hause gefahren. Ne? So. Und das andere war dann beim Training, da habe ich mir mal 50 Rest gestellt nach 9 Darts und habe dann einen auf Hole geworfen, der dann zufälligerweise drin war. Ja.
Das war jetzt nämlich meine Frage, ob da bei schon ein Pfeil für den neuen Data dabei war, war ja dann tatsächlich. Das ist
Ja, es
natürlich
war nur
schon
beim
gut.
Warmwerfen. Es war jetzt nicht im Wettkampf, war nur beim Warmwerfen. Aber
Ja,
Wettkampf ist schon was
trotzdem
anderes.
ja was Krasses, ne? So vom Ding her ist ja so der goldene Palast, so für jeden Dartspieler, den Neuner mal irgendwann zu werfen.
Aber ich habe beinahe einen Neuner kassiert. Da, das war auch ein richtig, richtig krasser Moment. Das war auch bei dem Turnier, als du unser Halbfinale erreicht hast. Da bin ich dann ausgeschieden und hätte im zweiten Leg, glaube ich, fast einen Neuner kassiert. Da hat er auch 180, 180 und 141 fast gecheckt. Bloß der war in der 12 drinne am Draht und konnte er, glaube ich, nicht rausnehmen und hatte dann, glaube ich, mit 15 oder 16 Darts beendet das Leg. Aber war schon ein cooler Moment. Auch wenn er gegen einen war, aber einfach mitzufiebern, für einen anderen sich zu freuen, ist schon schön. Auch das ist halt der Dartsport. Man freut sich füreinander, wenn irgendwas richtig gut läuft. Und ja, man kann sich nur mögen, habe ich das Gefühl. Egal zu welchem Turnier du fährst, es sind immer gut gelaunte Leute da. Klar gibt es auch mal ein paar Ausnahmen, wenn so ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Aber in der Regel sind immer gut gelaunte Leute da, die sich unterhalten wollen und ja, die sich austauschen wollen. Und das ist das Schöne an dem Sport, finde ich.
Ja, man hat ja auch bei der WM jetzt gesehen, bei dem Neuner von Hatter, wo Woodhouse sich dann so doll mitgefreut hat auf der Bühne. So
Das war
darf
mega,
man,
das war Traum.
ja, davon lebt der Sport schon, ne? Da muss man schon sagen, das ist schon sehr besonders. Und was würdest du sagen, ist so was ich mich selber oft gefragt habe, jetzt so ein, wie Martin Schindler, so Spieler der absoluten Weltklasse, was glaubst du, wie oft werfen die so Neuner im Training?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich gehe davon aus, dass es vielleicht einmal im Monat passiert, aber auch nicht öfter.
Okay, also du
Auch nicht
glaubst schon, dass
weniger.
es eine extreme Besonderheit immer noch ist, auch für die Spiele.
Ich frage mich nur, ob die halt regelmäßig 501 trainieren. Also, das ist es ja. Vielleicht machen die ja auch andere Trainingsspiele und, oder wenn sie einfach nur so werfen, ob sie dann bei 280ern dann quasi auf den Neuner gehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ob sie wirklich so 501 spielen, das, davon gehe ich mal nicht so aus.
Naja, vielleicht kommt irgendwann die Gelegenheit, dass mal jemand hier im Podcast zu Gast ist aus dieser Riege. Dann werde ich die Frage auf jeden Fall mal anbringen, weil ich mich jetzt seit Jahren schon frage, ob es für diese Leute im Training schon was Normales geworden ist oder nicht.
Aber das interessiert mich auch, wie trainieren die guten Leute? Ich habe jetzt gesehen beim Einwerfen in Hildesheim am zweiten Turniertag, am Sonntag, da haben dann Daniel Klose und Franz Fritsch gegen Robinson Rodriguez und Patrick Kringler, die haben dann an einem Board Cricket gespielt. 1,5 Stunden lang haben die sich warm gespielt mit Cricket und ja, war schon cool zuzuschauen. Die haben dann immer Best of Nine gespielt, dann eine Pause gemacht, dann wieder angefangen. Also war schon cool mit zu beobachten. Aber wie sie sich so vorbereiten, generell interessiert mich auch so viel größere Turniere.
Ja, spannend auf jeden Fall. Deshalb ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von dem Podcast hier, dass jeder irgendwie was mitnehmen kann. Ich sag mal, du guckst natürlich jetzt auf Spieler, die in der Profiriege sind, ob du was mitnehmen kannst. Aber viele sind ja auch, würde ich mal sagen, an einem Niveau, wo dein normales Spiel schon absolute Vorbildfunktion hat. Und die gucken dann vielleicht auch eher auf dich, was du gemacht hast. Ne? Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass man nicht nur die Profis sich anhört, sondern eben auch andere Spieler, die schon besser sind als man selbst. Weil da kann man ja meistens den nächsten Schritt dann erstmal gehen. Und um trotzdem nochmal auf die Profis zurückzukommen, ich hatte Damon Hatter schon angesprochen am Anfang, jemand, den ich sehr mag, der die Tour aus meiner Sicht sehr bereichert. Eine Frage, die ich jedem hier stelle, der zu Gast ist: Wer ist dein Lieblingsspieler von den Profis?
Ganz klar, Ricky Evans. Ich habe den schon immer geliebt. Ich liebe den jetzt immer noch. Ich liebe es, wie er den Dartsport lebt. Ich liebe es, wie er Spaß auf der Bühne hat. Genauso sollte es sein. Auch wenn es mal nicht so läuft, einfach drüber lächeln. Und ja, es ist wunderschön, einfach nur zu sehen, wie viel Spaß er an dem Sport hat. Ist toll.
Jedem auch nochmal zu empfehlen, bei YouTube mal sich anzugucken, den Walk-On, den er jetzt zur Weihnachtszeit gemacht hat, oder waren ja zwei sogar, die waren auch wieder herrlich, mit Weihnachtsmusik auch wirklich, also die Stimmung auch, die er lebt, das Marketing, was er damit einbringt, finde ich auch sehr, sehr angenehm und sehr ansprechend und auch einen schönen Instagram-Kanal hat er, wo er schöne
Ja,
Weisheiten immer teilt.
erst habe ich ihn gefeiert, weil er so schnellen Wurf hat und einfach so gut damit ist. Und jetzt hat er seinen Wurf ein bisschen langsamer gemacht und ich habe mich auch mehr mit ihm beschäftigt. Und dann habe ich einfach nur gesehen, er lebt diesen Sport, auch wenn er nicht so erfolgreich ist, aber er genießt es, da zu spielen.
Und man muss, glaube ich, auch sagen, also überhaupt auf Dauer in diesen Top 64 Bestandteil zu sein und sich da immer wieder rinzuspielen, ist ja schon eine Riesenleistung, auch wenn das so an dem, sag ich mal, normalen Dartzuschauer vorbeigeht und da nur die erfolgreich sind, die dann irgendwo mal ein Major gewinnen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen drin ist, so wie die meisten Zuhörer hier wahrscheinlich und wir beide, dann weiß man ja schon, was das für eine krasse Leistung ist, diese Top 64 immer wieder zu halten. Ne?
Ja,
Also.
ist schon ein Riesenaufwand, was auch dahinter steckt. Da sind auch viele kleinere Turniere, wo du dann erfolgreich sein musst, die jetzt nicht im Fernsehen ausgetragen werden. Und dich dann da zu behaupten in der Top 64 ist schon eine Menge Arbeit, was auch nicht so anerkannt wird tatsächlich.
War das für dich selber als abschließende Frage hier immer im Podcast das größte Ziel auf den Dartsport bezogen in diesem Jahr?
Mein größtes Ziel ist einfach, mich so gut wie möglich zu verkaufen, sei es jetzt in der Liga als auch bei der Next Gen. Einfach gute Spiele abliefern, zufrieden sein mit der eigenen Leistung, nicht so verkopft sein, weil ich habe auch früher richtig Probleme gehabt auf Doppel. Da habe ich mir immer so gedacht, wenn du jetzt in die Doppel 5 wirfst, dann hast du 5 Rest, dann musst du die wieder stellen. Nee, so darfst du nicht rangehen. Du musst dir denken, so, ich habe jetzt so 3 Pfeile in der Hand und werfe jetzt einen einfach in die Doppel-5 rein und dann ist vorbei. Nicht einfach schon Schritte vorausdenken, sondern einfach machen, fertig, um da einfach dran zu arbeiten, dass ich da mental noch stärker werde, vor allem in den Drucksituationen zu performen. Und ja, einfach schöne Spiele mitnehmen, auch gegen Stärkere, mich dort nach oben zu arbeiten, ganz wichtig, immer gegen Stärkere spielen, weil du dich da mehr konzentrierst, fokussierst und dich auch, ja, dem Gegner versuchst anzupassen. Ansonsten Ziele, hoffe ich, dass ich bei den Dart Masters bei uns in der Liga mit dabei sein kann, mit ganz vielen Highlights, die ich noch werfen werde. Ich glaube, ich bin jetzt bei 880ern in der Liga und somit am meisten momentan noch und hoffe einfach, dass ich da noch mal ein paar Highlights sammeln kann, damit ich dann bei den Dart Masters dabei sein kann. Ansonsten ja, einfach weiterhin Spaß haben und gucken, wo der Weg so hinführt.
Meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für das ganze Jahr. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass deine Entwicklung noch lange nicht ihr Ende genommen hat. Ich bedanke mich an der Stelle an alle Zuhörer, die dabei waren. Wie gesagt, bitte die Sache weiterempfehlen, wenn ihr sagt, das ist interessant, wenn ihr sagt, der Amateursport im Dart braucht seinen eigenen Podcast. 5 Sterne gerne bewerten bei Spotify und allen anderen Plattformen. Das wäre sehr lieb. Und ich danke dir, René, dass du dir die Zeit genommen hast und sage an alle und bis zum nächsten Mal. Good Darts.
Gut, Darts. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.